Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute erneut mit einer Sendung, die sich beschäftigen wird mit dem 44. Bachmann-Wettbewerb, der digital übertragen wird in Deutschlandfunk Dokumenten und Debatten und im Fernsehsender Dreisat in Klagenfurt selbst findet er in diesem Jahr nicht statt. Er wird nur von dort moderiert. Wir haben wieder zugeschaut und sind nun zusammengeschaltet. Wir, das sind Miriam C. aus Frankfurt einerseits, hier im Studio mein Kollege Christoph Schröder andererseits. Es war ein ereignisreicher Tag. Es gab 5 Lesungen. Über 3 von diesen Lesungen möchten wir sprechen. Zu Beginn über jene von Helga Schubert. Helga Schubert, auf die waren wir alle sehr gespannt. Sie ist 80 Jahre alt und war schon einmal eingeladen beim Bachmann-Wettbewerb. Das ist allerdings eine Weile her. Christoph Schröder weiß mehr. Wie ist es um Helga Schubert und ihre Geschichte bestellt? Sie war, wie gesagt, schon mal eingeladen. Damals hat sie noch in der DDR gewohnt. Danach war sie selber in der Jury und nun ist sie da. Warum haben wir uns alle so sehr gefreut auf Helga Schubert, Herr Schröder?
Ja, das war in der Tat ein sehr spannender und sehr verheißungsvoller Auftakt heute Morgen. Helga Schubert, wie Sie es sagten, Herr Drees, war 1980 eingeladen, als Autorin am Bachmann-Wettbewerb teilzunehmen, durfte nicht ausreisen mit der offiziellen Begründung, wie sie es dann später aus ihrer Stasi-Akte erfahren hat, dass es keine deutschsprachige Literatur gäbe, sondern nur DDR-Literatur und BRD-Literatur und dass deswegen eine Teilnahme an diesem Wettbewerb für sie obsolet sei. Jetzt ist sie im Alter von 80 Jahren als Autorin dann zu ihrem späten Recht gekommen. Sie saß 4 Jahre in der Jury als Vertreterin der DDR in der deutschen Sprache sozusagen.
Damals war man ja schon geradezu, auch das haben wir heute erfahren, Hubert Winkels hat es erzählt, ihr gegenüber geradezu misstrauisch. Er hat daran erinnert, dass man, was er im Nachhinein selber für unstatthaft geradezu hält, ein bisschen verwundert hat sie beäugt, hat sich gefragt, ist sie möglicherweise von der DDR, von der Stasi oder dergleichen instruiert worden? Das ist eine hochinteressante Geschichte, die dahinter steckt.
In der Tat. Und jetzt feiert sie einen späten Triumph, wie sie auch in ihrem Vorstellungsfilm gesagt hat. Und ihr Text war dann auch, wenn man dieses Wort mal benutzen darf, tatsächlich sehr berührend und sehr eindrücklich, sehr konventionell im Übrigen erzählt, wenn man dieses Wort so sagen darf, oder auch klassisch.
Und was daran klassisch ist, vom Aufstehen heißt der Text, das wollen wir mit einer kurzen Stelle aus dieser Lesung auch unseren Hörerinnen und Hörern einmal zeigen.
Seit dem Tod meines Vaters, 2 Jahre nach meiner Geburt, gab es keinen Mann mehr, der bei uns wohnte. Auch der junge Niederländer nicht. Sein Vater hat es ihm verboten, dass sie eine deutsche Kriegerwitwe war und 10 Jahre älter als sein Sohn. Das alles hätte er verstanden. Aber dass sie ihr kleines Kind weggeben wollte, schien dem Vater ein unheilvolles Zeichen. Ich glaube, das war die Zeit, als sie mich wie von Sinnen mit dem Bügel schlug, weil ich meinen Mantel nicht an den Garderobenhaken im Treppenflur gehängt, sondern über den Stuhl im Wohnzimmer gelegt hatte. Ich bin dann in unser gemeinsames kleines Schlafzimmer auf den Boden gegangen, habe mich vor mein Bettgestell gekniet und den lieben Gott um Verzeihung gebeten.
Ein Ausschnitt aus der ersten Lesung vom Bachmann-Tag 2. Helga Schubert, vom Aufstehen heißt der Text. Herr Schröder, wer steht auf und warum?
Ja, eindrucksvoll im Übrigen auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Das war nicht eingespielt, das war echt. Helga Schubert saß in ihrem Garten während der Lesung. Also eine Frau steht auf, wacht auf, eine 80-jährige Frau, wie wir dann im Verlauf des Textes erfahren. Und im Augenblick des Aufstehens, so in diesem Moment zwischen Aufwachen und Wachwerden, beginnt ein Erinnerungsfilm zu laufen an ihre Mutter, an eine Flucht aus Hinterpommern, an ein Aufwachsen in der DDR. Und im Grunde genommen kann man sagen, das ist eine nachgetragene Liebeserklärung an die Mutter, denn die Mutter ist vor 4 Jahren im Alter von 101 Jahren gestorben und die Mutter hat die Tochter immer aufgefordert, schreib doch mal was über mich, und die Tochter schreibt dann diesen Text über sie, sagt, wie sollte ich über sie schreiben, als sie noch lebte, jetzt kann sie es, und es gibt viele tolle Sätze dieser Art in diesem Text, unter anderem, wenn ich nur einen zitieren darf, man könne, da geht es sozusagen um eine Flucht, man könne in solchen Lebenslagen auch nach innen weggehen. Und von solchen Texten ist, von solchen Sätzen ist dieser Text voll, der auch wirklich sehr, sehr, sehr gut bei der Jury angekommen ist.
Frau C., Hubert Winkels, der Juryvorsitzende, hat es heute gesagt, als er Helga Schubert ansprach und von ihrer Mutter in dem Text sprach, sich dann sofort korrigiert und sagt, er meinte natürlich nicht ihre Mutter, sondern die Mutter im Text. Was ist das für ein Text? Mit welchen Begriffen kommen wir ihm näher? Denn er ist ja nicht einfach nur konventionell. Er ist auch durchaus einzuordnen in eine Strömung, die seit vielen Jahren zu den herausragenden Strömungen der Gegenwartsliteratur zählt.
Der ganze Vormittag, Herr Drees, bei diesem zweiten Lesetag in, ja, nicht in Klagenfurt, sondern im digitalen Raum, der stand ja unter diesem Problemfeld der, ich würde es nennen, Autofiktion oder Autobiografie. Also eine Frage, die bestimmt alle AutorInnen schon einmal gestellt bekommen haben und auch eine Frage, würde ich behaupten, die sich alle LeserInnen zumindest schon einmal im Stillen gestellt haben. Ist das, was im Text steht, eigentlich wirklich passiert oder ist das nur ausgedacht? Also im letzteren Fall sprechen wir von einer fiktiven, von einer erzählten Welt, in die wir da abtauchen. Und dass diese Frage in unserer Gegenwart, in unserer Gegenwartsästhetik wieder wichtiger wird, immer wichtiger wird, das ist schon vielfach festgestellt worden. Es gibt dieses, ja, geradezu einen Hunger nach Realität, so hat es der US-amerikanische Autor David Shields einmal genannt, diesen Reality Hunger, einen Hunger nach wahren Geschichten, nach wahren Begebenheiten, nach True Crime ja auch. Und die Bachmann-Preis-Jury, die kam auch schon im letzten Jahr tatsächlich in Verlegenheit. Wie beurteilen wir etwas, was sich aus den eigenen Erfahrungen einer schreibenden Person speist? Kann man über persönliches Leid sprechen, wie über einen literarischen Text? Im letzten Jahr hatte sich das entzündet an einer Diskussion um Ronja Othmanns Text, in dem die Autorin aus autofiktionaler Ich-Perspektive über den Völkermord des Islamischen Staats an den irakischen Jesiden und auch an ihrer eigenen Familie gesprochen hatte. Und heute kam das eben bei diesem Text von Helga Schubert auf, der über die brutale eigene Mutter, über eigene Kriegs- und Nachkriegserfahrungen erzählte.
Eine dieser großen Fragen, die dann auch auftauchen in der Jury, ist, kann man das Leid, das dargestellt wird, noch kritisieren? Kann man es rezensieren, auch wenn es als literarischer Text vorgelesen wird? Herr Schröder, wir haben uns während der Lesung von Helga Schubert unterhalten und Sie hatten den Eindruck, dieser Text könnte durchaus auch jener Text sein, den Sie damals, als Sie nicht anreisen durfte, schon bereits geschrieben hatte. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Also rein praktisch, das war so eine flapsige Bemerkung, natürlich rein praktisch kann das ja nicht sein, weil die Erzählerin zu diesem Zeitpunkt des Textes 80 Jahre alt ist. Und ich muss auch sagen, vielleicht muss man manche Sachen dann doch auch, wenn wir uns dann in einem ästhetischen Kontext befinden, nicht komplizierter machen, als sie sind. Es gab schon immer Texte, die autobiografisch geschrieben waren und in denen das Ich, das hier spricht, nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem Ich, das schreibt, weil natürlich das schreibende Ich dieses andere Ich erst erfunden hat. Und schon in dem Augenblick ist man ja nicht kongruent. Aber ich sagte vorhin, das sei ein klassischer Text. Und natürlich ist das ein Text, der ebenso gut vor 20, vor 30 oder vor 40 Jahren beim Bachmann-Wettbewerb hätte vorgelesen werden können. Und wir hatten viele solche Erinnerungstexte in den 90er Jahren, in denen Autorinnen und Autoren sich an ihre DDR-Vergangenheit und so weiter erinnert haben. Das heißt, dieser Text ist von seiner Machart her und von seiner Ästhetik nicht neu. Und ich finde es schon relativ erstaunlich, dass dieser Text in Verbindung mit einem anderen Text, über den wir noch sprechen werden, auch beispielsweise auf Twitter in den sozialen Medien die größte Begeisterung geweckt hat. Und das ist doch schon interessant, dass ein Text, der so klassisch gemacht ist und so klassisch gedacht ist, von einer alten Frau, wenn ich das so despektierlich sagen darf, von einer 80-Jährigen, bei jungen Leuten in neuen Medien so wahnsinnige Begeisterung auslöst.
Zu diesem anderen Text werden wir sofort kommen, weil wir das gleiche Problem haben, das auch die Bachmann-Preis-Jury hat. Wir müssen uns an eine Zeit halten, die uns nun mal zugemessen ist, nämlich in diesem Fall bis 16:30. Es gab dann kurz danach einen Text, der schon so wirkt, als hätte er möglicherweise schon in den 70er Jahren geschrieben worden sein. Egon Christian Leitner hat gelesen. Immer im Krieg heißt dieser Text, und damit wir ihn nicht nacherzählen müssen, damit wir einen ersten Eindruck haben, hören wir auch hier in die Lesung nochmal hinein.
Der amerikanische Außenminister hat im Frühjahr 1953 dem französischen Außenminister zwei Atombomben angeboten. Die Franzosen nahmen die nicht an und verloren dadurch Vietnam. Sie sollen damals den amerikanischen Vorschlag deshalb abgelehnt haben, aus humanitären Gründen eben, weil er zur Folge gehabt hätte, dass auch die in Vietnam befindlichen Franzosen zu Schaden und umkommen, was in Frankreich nicht gut angekommen wäre. Als die Amerikaner später dann selber Krieg führten, kostete sie jeder getötete Vietnamese, egal ob Mann, Frau oder Kind, im Durchschnitt $200,000, was viel Geld war. Heutzutage kostet ein jeweils getöteter Feind gewiss ein Vielfaches. Das Leben eines Menschen ist eben viel wert.
Zahlen spielten eine große Rolle in dem Text von Egon Christian Leitner. Immer im Krieg heißt der, Frau C. Was ist das für ein Text und warum haben wir von Helga Schubert jetzt zu ihm gewechselt und gesagt, es gibt durchaus Sachen, die ähnlich sind und was wiederum ist ganz anders?
Also Egon Christian Leitner erzählte uns mosaikartig, das kam in diesem Ausschnitt jetzt noch nicht so ganz raus, von sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten, die aber allesamt verband, dass bestimmte gesellschaftliche Normierungsanstalten durchlaufen werden mussten. Also ein junger Mann mit einem niedrigen IQ muss spezielle Bildungseinrichtungen besuchen, um endlich in die Gesellschaft eingegliedert werden zu können. Die Psychotherapeutin muss den alleinerziehenden Vater funktionstüchtig kriegen. Eine magersüchtige Frau um die 50 kann nicht von ihrem eigenen Wert überzeugt werden und suizidiert sich deshalb. Also solche Schicksale und diese durchökonomisierten Leistungsanforderungen an den einzelnen Menschen, die erzählte Egon Christian Leitner in seinem Text Immer im Krieg. Und er erzählte eben auch von Lebenswegen, die durch Kriegserfahrungen geprägt wurden, von solchen Kriegen, die wir zum Beispiel gerade im O-Ton gehört haben. Und das alles beschrieb Leitner in einem verfremdenden, die Jurorin Insa Wilke nannte es, einen Till-Eulenspiegel-artigen Ton, der erzählerisch sehr subtil, satirisch, mitunter skurril in jedem Fall unsere Gegenwart kritisierte. Und die Haltung, darin ist sich dieser Text vielleicht ähnlich zu dem von Helga Schubert, die Haltung dieses Textes, die ist natürlich ganz eindeutig engagiert, wodurch ja, der Text vielleicht in so einer adornitischen Tradition natürlich leicht den Vorwurf kassieren könnte, so eine literarästhetische Anspruchslosigkeit zu präsentieren.
Man fängt an mit diesem Text, da wird über diese IQ-Punkte, die Sie gerade eben angesprochen haben, VC, ja dann auch sofort referiert und dann verändert sich der Text auch immer mehr, je mehr dieser Mosaiksteinchen man auf einmal zu hören bekommt. Auch Christoph Schröder hat diesen Text nochmal und dann in der Mittagspause nochmal gelesen. Wie hat sich der Text für Sie verändert, Herr Schröder?
Er hat sich ehrlich gesagt verbessert. Es ist ja auch ein klassisch österreichischer Text, muss man sagen, auch in der Art und Weise, wie er vorgetragen wurde. Und er ist sehr niederschmetternd. Er schreibt die Welt so ein bisschen auf, was halt so passiert. Es ist immer schlimm, was passiert, aber es ist immer politisch grundiert, immer in soziale Realitäten eingebunden. Und Juror Klaus Kasberger hat ja völlig zu Recht gesagt, nur weil man das in den 70er Jahren und auch früher bereits gemacht hat, bedeutet ja noch lange nicht, dass das Problem, das da benannt wird, gelöst sei, sondern die Wirklichkeit ist ja immer noch sozial ungerecht und unheilvoll. Und das hat mir ehrlich gesagt sehr eingeleuchtet. Es ist nicht unbedingt meine Literatur, aber das muss es ja auch nicht sein. Es geht ja hier nicht um mich. Ich bin ja nicht Philipp Tingler. Also insofern muss man sagen, solche Literatur hat ihre Berechtigung. Sie war sehr stark gemacht.
Philipp Tingler, einer der beiden Neuen in der Jury. Frau C., haben Sie dem noch was hinzuzufügen, was Herr Schröder gerade gesagt hat, vielleicht ergänzend oder dem widersprechend?
Also widersprechend überhaupt nicht. Man kann natürlich Egon Christian Leitner in diese Tradition, von der Herr Schröder jetzt auch schon gesprochen hat, aus den 70er Jahren eine Arbeiterliteratur, eine engagierte Literatur einordnen. Und ich finde aber, dass dieser besondere Clou in diesem Fall tatsächlich dieses verfremdende Erzählverfahren war, was ich schon angesprochen hatte. Also die Zusammensetzung dieser Lebensgeschichten, dieses schelmische, sarkastische und mitunter sogar nützliche Haltung, die haben den Text doch alles andere als simpel gemacht.
Vielen Dank. Es gab dann noch zwei weitere Lesungen am Nachmittag. Diese waren dann doch wesentlich experimenteller. Matthias Senkel hat begonnen mit seinem Text Warenz und wir hören auch in diesen kurz hinein.
Die Mondsichel singt einem frostklaren Morgen entgegen. Doch kein einziger Lichtstrahl dringt durch die Eismassen des Gletschers hinab zu dem Felsbuckel, an dem Überreste mesozoischer Algen zu Kalkstein verdichtet werden, hinab zu dem wachsenden Kreidefelsen, der einige Jahrtausende später das Nordkap einer Insel wird. Warten, bis mehr Bewegung in die Geschichte kommt. Es taut, taut, taut. Und wie Murmeln unter den fahlen Fingern eines Taschenspielers kommen am Gletschergrund vier rundgeschliffene Basaltbrocken zum Vorschein.
Der Anfang des Textes Warenz von Matthias Senkel, den er heute Nachmittag gelesen hat. Es geht dort direkt zu Beginn einmal um ein Blatt, das zerknüllt wird und dann wieder glatt gestrichen wird. Und am Ende hört man, es taut, taut, taut. Und diese beiden Bilder waren auch in der Jury-Diskussion unglaublich wichtig. Was ist das für ein Text, Herr Schröder?
Ja, Matthias Senkel hat offenbar eine große Vorliebe für Paratexte. Er war nicht zum ersten Mal in Klagenfurt. Er war 2012 schon dort, hat dort einen satirischen Text gelesen, der in einer Kur- und Heilanstalt für Schriftsteller mit Schreibblockaden spielte. Und das zeigt ja auch schon wieder, dass er offenbar ein großes Vergnügen hat an solchen Spielen. Das ist jetzt ein Text, der sozusagen eine geologisch-historische Erkundung einer Landschaft vornimmt und auch das in Fragmenten, auch das fragmentarisch. Er hat verschiedene Tonfälle, die variieren. Und diese Erkundung geht sogar auch in die Zukunft. Da wird auch so etwas wie der Klimawandel vorausgesehen. Der Text ist, wenn man ihn liest, ehrlich gesagt besser als beim Zuhören, denn auch das gehört zum Bachmann-Preis dazu, der Vortrag. Und da muss man sagen, da war Matthias Senkel nicht gut beraten, diesen Text in einem sehr hohen, leicht anpathetisierten Tonfall vorzutragen. Und das hat dem Text nicht so gut getan, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt das zerknüllte Blatt. Insa Wilke aus der Jury hat gesagt, dies sei schon allein ein Bild für Literatur. Das Blatt, das man zerknüllt. Und wenn man es damit auseinandernimmt, kann man über dieses Blatt gehen. Miriam C., Matthias Senkel, haben Sie wie wahrgenommen?
Ja, dieser Text Warenz präsentiert uns natürlich eine vertikale, eine historische, Schröder hat es ja gerade schon beschrieben, auf mehreren Zeitebenen angeordnete Topografie einer Insel, dieser fiktiven Insel Warenz in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein sehr experimenteller Text und auf den ersten Blick empfand ich den auch sehr störrisch. An dem muss man sich auf jeden Fall ein bisschen abarbeiten. Aber wofür Hubert Winkels sehr plausibel argumentiert hat und was vielleicht verdeutlicht auch, was der Spaß an so einer Literatur sein kann, ist, dass man sich beim Lesen dieser Textbrocken, die uns da von Matthias Senkel hingeworfen werden, beginnt zu beobachten und langsam bemerkt, wie wenige Sätze und wie wenige Striche uns genügen, damit wir beim Lesen aus diesem wenigen Material, das wir geliefert bekommen, eine kohärente Geschichte konstruieren. Also es ist auch ein Text, der zu einer Reflexion über Storytelling wird, zu einer Reflexion über Geschichtsschreibung, über die Konstruktion unserer Wirklichkeit, solche intellektuellen Spielereien, die muss man natürlich mögen, die muss man auch mitmachen. Aber wenn man das tut, und das habe ich nach und nach doch immer lieber getan, dann ist Matthias Senkels Text dafür eine ganz hervorragende Spielwiese.
Und es ist durchaus so, über die Jury wurde immer wieder geschimpft in Klagenfurt, das gehört geradezu dazu. Diese Jury, das haben Sie gestern, Christoph Schröder, ja auch angemerkt, die bricht einem diese Texte dieses Jahr wirklich gut auf.
Ja, das sehe ich auch so. Es gibt, wie gesagt, viel Krach. Es gibt immer wieder Streit darüber, wer hat sich zuerst gemeldet und wer redet wem dazwischen. Aber dennoch würde ich sagen, gerade unter diesen extrem schwierigen Bedingungen arbeitet die Jury wirklich sehr, sehr solide und mehr als das.
Ja, vielen Dank Miriam C. und Christoph Schröder. Morgen gibt es mehr Literatur ab 16.05 Uhr mit unserem Büchermarkt für die jungen Leser und mit Kultur heute ab 17.35 Uhr, wo mein Kollege Holger Heimann vom Bachmann-Bewerb berichten wird. Wir sind außerdem wieder dabei auf Twitter unter @dlfbuch, in unserem Internetprogramm Dokumente und Debatten und mit unserem Bachmann-Preisportal auf deutschlandfunk.de. Am heutigen Tag gibt es hier im Deutschlandfunk-Programm auch noch mal sehr, sehr viel Literatur mit Kultur heute, die ab 17.35 Uhr unter anderem über die Debatte um J.K. Rowling, Menschen, die menstruieren, damit fing das Ganze an, und ihr Verhältnis zur Transsexualität sprechen werden. Es wird außerdem ein Endlich mal erklärt geben, und zwar von Maike Albart, mit unter der Frage, ist der auktoriale Erzähler eigentlich ein Besserwisser, und auch dies ist unsere traurige Pflicht zu vermelden, und darüber wird auch gleich gesprochen in Kultur heute. Der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart, Carlos Ruiz Zafón, ist im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben. Nach langer Krankheit bekannt wurde Zafón mit seinem Weltbestseller Der Schatten des Windes. Kultur heute wird dann sprechen mit Paul Ingdei. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem: Mit den Rindern kamen die Masern. Wann sprang die Krankheit auf den Menschen über? Die Moderation hat dann Arndt Reuning, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.